Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, auch heute hier zu predigen. Ich hoffe, ihr könnt mich durch die Predigt auch noch etwas besser kennenlernen. Wenn euch die vier Fragen von Patrick nicht gereicht haben, dann habt ihr später noch die Gelegenheit, mich alles das zu fragen, was ihr noch wissen wollt. Ich bin da gerne bereit, jeder Frage Antwort zu stehen. Aber dafür müsst ihr jetzt noch warten, bis der Gottesdienst vorbei ist. Und warten ist das Stichwort. Heute soll es darum gehen, wenn Jesus auf sich warten lässt. Ich persönlich bin ein etwas ungeduldiger Mensch. Ich mag es nicht zu warten. Aber in meinem Leben musste ich schon häufiger darauf warten, dass Jesus handelt. Ich möchte euch erzählen von einer Zeit, in der es mir persönlich sehr schlecht ging. Das war dieses Jahr im Mai und April. Da hatte ich eine Phase in meinem Leben, die von Zweifeln geprägt war. Zweifel an mir, Zweifel an meiner Berufswahl, Zweifel daran, ob es überhaupt die richtige Entscheidung war, an die Bibelschule zu gehen, Zweifel daran, ob ich nicht besser was Vernünftiges, eine Berufsausbildung gelernt hätte. Und in all diesen Zweifeln habe ich mich immer gefragt, Jesus, warum handelst du nicht endlich? Warum soll ich denn jetzt warten? Ich habe diese Zweifel, Gott sei Dank, mit Gottes Hilfe überwunden. Aber es gibt aktuell immer noch Sachen in meinem Leben, bei denen ich auf Jesus Handeln warte. Mein bester Freund aus Schulzeiten, mit dem habe ich immer noch sehr viel Kontakt, der kennt Jesus nicht. Und ich warte darauf, dass Gott sich ihm zeigt, dass er Jesus kennenlernt und erkennt, wie gut er ist. So auch mein Bruder, der wie ich christlich aufgewachsen und christlich erzogen wurde, der kennt Jesus eigentlich, aber der lebt nicht wirklich mit ihm. Und meine Eltern, die in ihrer Arbeit hoffnungslos überarbeitet sind und geradewegs ins Burnout schlittern, da warte ich auch schon lange darauf, dass sich ihre Situation ändert, dass sie endlich Ruhe finden können und entspannen können. Aber es sind auch nicht persönliche Sachen, auf die ich warte. Ich warte darauf, dass Jesus endlich in diesem bescheidenen Krieg in der Ukraine eingreift, dass Jesus endlich aktiv handelt und das beendet. Ich warte auch darauf, dass Jesus sich in dieser komischen Inflation zeigt, dass Sachen auf einmal gar nicht mehr bezahlbar sind. Ich warte darauf, dass Jesus handelt, endlich handelt. Warum muss ich denn jetzt überhaupt warten, Jesus? Vielleicht wartest du auf etwas ganz anderes. Vielleicht hast du gerade einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Vielleicht eine schwere Krankheitsdiagnose, vielleicht bist du schon länger krank oder einer deiner Liebsten und du wartest darauf, dass Jesus endlich handelt. Jesus, warum nimmst du dich nicht meiner Krankheit an? Warum muss ich denn jetzt darauf warten? Vielleicht hast du Probleme in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Beziehung und du wartest darauf, dass Jesus endlich handelt und dir einen Weg aus diesem Problem, aus dieser schwierigen Situation zeigt. Oder du fragst dich, ob du mit deiner Krankheit nächstes Jahr überhaupt noch am Leben bist. Und in all dem wartest du darauf, dass Jesus endlich handelt. Und du fragst dich, warum soll ich denn jetzt noch warten? Und ich kann das so gut nachvollziehen. Und ich bin sehr froh, dass wir in der Bibel einen Ratschlag haben und von jemandem lesen, der genau diese Fragen auch hatte, der sich auch gedacht hatte, warum soll ich denn jetzt auf Jesus warten? Warum handelt er denn nicht endlich? Und da lese ich aus Markus 5. Ihr könnt an der Wand aus der neuen Genfer Übersetzung mitlesen, wenn ihr eure eigene Übersetzung dabei habt. Dürft ihr gerne mal aufschlagen. Markus 5, ab Vers 21. Da steht: Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jetzt geht's draußen ab. Da kommt also ein Mann, dieser Jairus, ein Synagogenvorsteher, ein frommer Mann, heute vielleicht vergleichbar mit einem Gemeindeältesten oder vielleicht sogar Gemeindeleiter. Und er kommt zu Jesus mit einer dringlichen Situation. Eine Situation, die sich jeder Vater nicht vorstellen möchte. Seine Tochter liegt im Sterben. Und er kommt zu Jesus, weil er glaubt, dass Jesus die Macht hat, einzugreifen. Und wir lesen weiter, wie Jesus reagiert. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Jetzt kommt da nicht nur diese Frau, erstmal kommt eine Menschenmenge an. Und Jesus war zu dieser Zeit wie ein Promi. Überall, wo er hinging, kamen Menschen, weil sie von ihm gehört haben und sehen wollten, ob er tatsächlich der ist, von dem sie gehört haben. Ob er tatsächlich diese Wunder vollbringen kann. Und da kommt unter anderem auch diese Frau, von der wir lesen, dass sie 12 Jahre lang Blutungen hatte. Und man geht davon aus, dass hier Regelblutungen gemeint sind. Die Frauen unter uns werden jetzt schon hellhörig und wissen, wie unangenehm Regelblutungen so sein können. Aber diese Frau hatte 12 Jahre lang durchgehend jede Woche ihre Regel. Und das ist ja an sich schon unangenehm genug. Aber zu der Zeit galt das Gesetz von Mose, in dem unter anderem auch geschrieben steht, dass jede Frau, die ihre Blutung hatte, 7 Tage lang als unrein galt. Sie durfte 7 Tage lang nicht im Hauptlager des Volkes leben, sondern musste außerhalb vom Lager abgesondert leben. Sie durfte niemanden berühren. Sie durfte sich nirgends hinsetzen, wo jemand anders sitzen würde. Und diese Frau war 12 Jahre lang unrein. 12 Jahre lang isoliert vom Rest des Volkes, 12 Jahre lang keine Gemeinschaft mit Familie. Sie durfte niemanden berühren, umarmen. Sie war 12 Jahre lang komplett isoliert. Und jetzt lesen wir weiter, wie diese Frau handelt. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten: Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen, und da fragst du: Wer hat mich berührt? Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Jesus diese Frau heilt, obwohl er gar nicht beabsichtigt, dass er sie heilt. Und er merkt sofort, dass etwas von ihm ausgegangen ist und diese Frau, die seit 12 Jahre lang als unrein galt, die 12 Jahre lang Regelblutung und Regelschmerzen hatte, ist von jetzt auf gleich geheilt. Sie ist gesund. Aber da ist ja noch Jairus, der wahrscheinlich gerade richtig verzweifelt ist, weil er denkt: Warum bleibt er denn jetzt stehen? Wir sind doch auf dem Weg zu meiner Tochter. Es ist dringend. Jesus, warum bleibst du denn jetzt stehen? Du fragst dich, wer dich berührt hat. Guck mal, wie viele Menschen um dich rumstehen. Jeder hat dich gerade berührt. Warum gehen wir nicht einfach weiter? Warum gehen wir nicht endlich weiter? Warum muss ich jetzt warten? Warum? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Wow. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jesus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus erkennt, dass er gerade scheinbar unbeabsichtigt diese Frau geheilt hat. Er erkennt den starken Glauben, den sie hatte, spricht sie mit Tochter an und gleichzeitig ist da die wirkliche Tochter von Jairus, die vor 12 Jahren geboren wurde, als das Leben dieser Frau praktisch aufgehört hatte. Und diese Tochter ist jetzt tot. Und Jairus fühlt wahrscheinlich gerade den schlimmsten Schmerz, den ein Vater jemals spüren kann. Sie waren doch schon auf dem Weg. Jesus hatte doch gesagt, dass er ihnen helfen wird. Er ist doch losgegangen und dann bleibt er einfach stehen. Dann lässt er mich einfach warten. Was soll das? Was soll das? Warum lässt du mich warten, Jesus? Warum sind wir nicht einfach weiter zu meiner Tochter gegangen? Warum musste ich denn warten? Warum hast du nicht gehandelt? Warum? Und auch wenn diese Situation für Jairus maximal herausfordernd ist, tut Jesus gerade ein Wunder. Jesus heilt diese Frau, die 12 Jahre lang isoliert war von ihrer Krankheit und gibt ihr ihr Leben zurück. Aber Jesus ist nicht nur irgendein Heiler. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Messias. Und er lässt sich nicht davon einschränken und beirren, dass diese Tochter jetzt gestorben ist. Wir lesen weiter, wie Jesus reagiert. Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita cum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Jesus kommt nicht zu spät. Jesus handelt nicht zu spät. Jairus dachte, jetzt wo seine Tochter tot ist, braucht er Jesus auch nicht mehr bemühen. Wer kann denn schon etwas gegen den Tod machen? Jesus kann. Jesus lässt sich vom Tod nicht einschränken. Jesus hat den Tod besiegt. Für Jesus ist es nicht zu spät, dieses Mädchen zu heilen oder sogar vom Tod wieder aufzuerwecken. Während Jairus darauf gewartet hatte, dass Jesus handelt, war Jesus schon dabei zu handeln. Er handelte schon an der blutflüssigen Frau. Und auch als Jairus dachte, dass es zu spät ist, seine Tochter zu heilen, hat Jesus bewiesen, dass er nie zu spät kommt. Und hat seine Tochter nicht nur geheilt, er hat sie vom Tod erweckt. Jesus ist, Jesus selber tot war und am Kreuz hing. Es war nicht zu spät. Als die Jünger dachten, es ist zu spät, es ist hoffnungslos, jetzt ist es vorbei, war es nicht zu spät für Gott zu handeln und ein Wunder zu tun. Das größte Wunder, wovon wir jetzt noch profitieren können. Und das ist wichtig, das ist so wichtig, sich das vor Augen zu führen. Weil das hat etwas mit mir und mit dir zu tun. Jesus handelt nicht zu spät. Vielleicht gehörst du zu einer der Personen, die gerade verzweifelt darauf warten, dass sich Jesus deiner Situation annimmt. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott endlich deine Krankheit heilt, dass Gott endlich die Krankheit eines Liebsten von dir heilt. Du wartest darauf, dass Gott dir zeigt, wie du deine Familienprobleme, wie du deine Eheprobleme handeln sollst. Du wartest darauf, dass ein dir nahestehender Mensch Jesus kennenlernt. Aber Jesus kommt nicht zu spät. Manchmal sieht es so aus, als ob sich gar nichts tut und als ob wir einfach nur warten können. Aber Jesus kommt nicht zu spät. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wenn du gerade mit einer Krankheit kämpfst, die dich quält, die dich maximal herausfordert, dann hast du einen Gott, der Wunder tut. Wenn es gerade danach aussieht, dass deine Ehe den Bach runtergeht, dass deine Familie sich hoffnungslos zerstreitet, dann hast du einen Gott, der Wunder tut. Ich habe am Anfang erzählt, wie ich diese Zweifel hatte, die mich quasi wie gelähmt haben und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Aber ich habe einen Gott, der Wunder tut. Deswegen stehe ich jetzt hier bei euch, habe gestern die Jugendleitung kennengelernt, predige hier vor euch in der Hoffnung. Aber während du darauf wartest, dass Jesus handelt, ist er schon dabei. So wie Jairus darauf gewartet hat, dass Jesus handelt, bitte, bitte hör nicht auf zu warten. Bitte hör nicht auf zu hoffen und zu glauben, dass Jesus noch handeln wird. Und wenn dich diese Situation, in der du darauf wartest, dass Gott handelt, so dermaßen herausfordert, dass du schon irgendwie gar nicht mehr glaubst, dass Jesus überhaupt etwas tun wird, dann möchte ich dich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Jesus zu der blutflüssigen Frau gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet. Und zwar Jairus hat Jesus gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und der Glaube ist unter anderem auch eine Sache, die uns geschenkt wird. Wo wir nichts dazu tun können, wo wir uns nicht genug anstrengen können, dass wir glauben. Und deswegen mag ich dieses Lied, von dem ich vorhin geredet habe, Give Me Faith, so gerne. Weil es aussagt, dass wir Gott darum bitten können, uns den Glauben zu schenken, den wir brauchen, um auf sein Handeln zu warten und zu hoffen. Ich lade dich ein, gleich nach dem Gottesdienst das Gebetsangebot in Anspruch zu nehmen. Wenn du gerade in dieser Situation bist, dass du den Glauben brauchst, dann bete gemeinsam mit einer Person. Könnt ihr nochmal die Arme heben, die das Gebetsangebot machen? Sind die da? Ja, da. Hallo, super. Dann, da oben ist auch jemand, wunderbar. Dann Miriam und Imke. Super. Kommt zu denen, wenn ihr nach dem Gottesdienst das Gefühl habt, ihr braucht jemanden, der für euch gemeinsam betet, dass ihr diesen Glauben bekommt. Ihr könnt gleich während dem Lied, wir werden gleich das Lied Give Me Faith singen, könnt ihr während dem Lied auch mit Gott in Gespräch kommen und ihn darum bitten, endlich zu einem Gespräch gehen. Während der Lobpreiszeit und Gott darum bitten, euch diesen Glauben zu schenken. Aber die Bibel wurde uns nicht nur gegeben, damit jeder Einzelne etwas Nettes, etwas Gutes daraus bekommt, sondern die Bibel wurde uns gegeben, dass wir als Gemeinschaft, als Kirche ein Licht in unsere Gemeinschaft, aber auch in die Welt außerhalb scheinen können. Jetzt stell dir mal vor, nee, stimmt gar nicht, ich habe vorher noch einen anderen Punkt. Wenn du vielleicht aber gerade hier sitzt und denkst, oh Simon, ich habe doch gar kein Problem, bei mir geht's gerade super, weiß gar nicht, was du hast, dann habe ich für dich auch eine Aufgabe. Denn wir sind eine Kirche, wir sind Kirche Gottes. Kirche ist nicht ein Gebäude, wir sind die Kirche. Wir sind Gemeinschaft unter Christen, wir sind ein Leib. Und wenn ein Teil des Leibes krank ist und es ihm nicht gut geht, dann trägt der andere Teil des Leibes Sorge dafür. Deswegen habe ich gleich für dich eine Aufgabe, während der Lobpreiszeit, während dem Abendmahl ins Gebet zu gehen und für die Geschwister, für die Menschen, die es gerade brauchen, im Gebet einzustehen. Denn jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich gerade aufgehört habe. Wir sind ein Leib. Und stell dir mal vor, was das für ein Bild wäre, wenn wir als Kirche, als ein Leib, Menschen, die gerade nicht glauben können, die gerade eine schwierige Situation durchleben, nicht hängen lassen, nicht abhängen lassen, sondern unter den Armen heben und sagen, hey, ich mach das zusammen mit dir. Stell dir vor, wie das aussehen würde, wenn wir als Gemeinde in unsere Mitte schauen und alle gemeinsam dafür Sorge tragen, dass es uns gut geht. Ich glaube, das hat einen Riesenwert und ich glaube, das hat eine Riesenwirkung auf Menschen, die von außerhalb auf uns sehen und merken, hey, die tragen wirklich auf gemeinsamen Schultern ihr Leid. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Dann ist das eine tiefe und feste Gemeinschaft, die ein Vorbild und ich glaube sogar ein Aushängeschild dafür ist, wie Gemeinde sein sollte. Denn wir haben einen Gott, der Wunder tut. Amen.